SBS in deutscher Sprache.
Hallo, hier spricht Wolfgang Müller von SBS Radio. Mein Gesprächspartner heute ist Dr. Andreas Löwe, Dompropst von St. Paul's in Melbourne. Und wir treffen uns am Karfreitag. Und der Karfreitag ist der Freitag in der Karwoche. Herr Dr. Löwe, was ist denn der Karfreitag? Was ist denn die Karwoche überhaupt?
In den letzten 6 Wochen haben wir ja die Fastenzeit gehabt bei uns in der Kirche. Und das ist die Zeit, in der wir an das Leiden Jesu gedenken und den Aufruf, ihm als Jünger nachzufolgen. Und in der Karwoche machen wir diesen Prozess ganz geistig durch, indem wir da in die Echtzeit eintreten. Und zwar am Palmsonntag denken wir daran, wie Christus damals in seiner letzten Lebenswoche nach Jerusalem eingezogen ist. Und dann leben wir wirklich bewusst jeden einzelnen Tag nach und stellen das dann in unseren Kirchen auch dar. Das heißt, am grünen Donnerstag feiern wir gemeinsam, so wie Jesus mit seinen Jüngern, das Abendmahl. Am Karfreitag gedenken wir dann daran, wie er gekreuzigt worden ist, nachdem er einen langen Prozess dann auch hatte am frühen Morgen des Karfreitags.
Das Wort K in Karwoche und Karfreitag, was bedeutet denn das Wort K?
Das Wort K ist Althochdeutsch, vom Althochdeutschen Kara und heißt Herr. Das heißt, wir denken an den Herrn Jesus Christus und somit gedenken wir seines Leidens in seiner Woche.
Und im Englischen heißt der Karfreitag Good Friday. Was ist denn gut an diesem Freitag? Für Jesus war da nichts gut.
Das stimmt schon, ja. Für Jesus war nichts Gutes, für uns war es alles gut. Das theologische Verständnis liegt dann daran, dass man sagt, dass eben durch diesen brutalen Tod Jesu am Kreuz für alle Menschen die Furcht vor dem Tod genommen ist. Wenn man an Jesus Christus glaubt, glaubt man, dass man auch durch ihn erlöst worden ist und somit zum ewigen Leben freigesetzt worden ist. Das sind gute Nachrichten, somit ist es ein guter Freitag. Aber natürlich für uns ist es ein sehr stiller Tag. Die Holländer nennen ihn auch den stillen Freitag. Ich denke, das ist für uns auch ein sehr introspektiver Tag, wo wir uns besinnen und denken, was ist denn dieses enorme Geschenk, das wir hier entgegennehmen? Und das Geschenk ist eben das ewige Leben und das Ende des Bösen und der Sünde. Aber dieses Ende kommt durch einen sehr brutalen Tod.
In der katholischen Kirche werden ja an diesem Tag die Stationen des Leidensweges in der Kirche nachvollzogen. Ist das bei den Protestanten oder in Ihrem Fall bei den Anglikanern auch so?
Das machen wir während der Fastenzeit selbst, am Karfreitag selber. Jetzt haben wir in der Kathedrale bei uns in den letzten paar Wochen ein großes Ostergrab erstellt, so einen kleinen Kalvarienberg bei uns am Eingang, um das nachzustellen, um uns auch bewusst zu machen, wie das denn ausgesehen haben kann in der Landschaft Jerusalems. Und bei uns am Karfreitag wird ein großes Kreuz in die Kirche getragen und wir legen dann Blumen am Fuß des Kreuzes nieder, um eben zu sagen, uns tut das leid, dass du für uns leiden musstest, Herr Jesus. Und das ist wirklich eine sehr stille, besinnliche Zeremonie. Und dann nachmittags besinnen wir uns mit 6 Kurzpredigten, denken wir über die letzten Worte Christi am Kreuz nach. Und die ganze Stadt Melbourne natürlich auch am Karfreitag hat eine große Karfreitagsprozession, wo dann auch in der Tat diese ganzen Leidensstationen, die bei uns durch die ganze Stadt verteilt sind, vor jeder Kirche, auch der deutschen lutherischen Kirche, dann besucht werden und wo 5.000-6.000 Menschen mit einem Kreuz durch die Stadt bis zu uns zur Kathedrale ziehen, um zu sagen, wir wollen das nachempfinden und wir wollen das tatsächlich dann auch nachlaufen.
Sie sagen bei uns, vielleicht sollten wir Sie unseren Hörern vorstellen, Sie sind der Dompropst der St. Paul's Kathedrale in Melbourne. Ein erstaunlicher Titel und ein erstaunlicher Job. Sind Sie damit also praktisch der Leiter dieser Kathedrale?
Ja, ich leite die Kathedrale. Ich bin der Hauptpastor der anglikanischen Kathedrale in Melbourne. Und die anglikanische Kathedrale in Melbourne ist momentan auch der Sitz des anglikanischen Primaten, also des Bischofsvorsitzenden der Bischofskonferenz der anglikanischen Bischöfe von Australien, also der Leiter der anglikanischen Kirche in Australien. Und das ist wirklich eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, wie Sie sagen. Ich habe ein Team von 35 Kolleginnen und Kollegen, von Kirchendienern bis zu Kirchenmusikdirektorinnen und Direktoren. Und wir haben über 300 Freiwillige, die bei uns arbeiten, von Chormitgliedern bis zu den Menschen, die Ihnen dann am Sonntag dann das Gesangbuch austeilen und Sie freundlich hier bei uns begrüßen.
Das ist ja für einen Deutschen auch eine ganz erstaunliche Stellung. Wo aus Deutschland kommen Sie näher? Wie kommen Sie überhaupt nach Melbourne?
Ich bin in München geboren worden und in Heidelberg groß geworden und bin dann in Großbritannien zur Schule gegangen und habe dann da auch studiert und meine australische Frau kennengelernt. Und als ich dann während des Studiums festgestellt habe, dass ich gerne Pfarrer werden wollte, habe ich das dann bei der anglikanischen Kirche in England, der Church of England, angefragt, wie das denn so möglich ist. Und das wurde mir dann auch erklärt, wie das geht. Und da ist ein sehr rigoroser Auswahlprozess, der da stattfindet. Und dann hat mich die anglikanische Kirche ins Predigerseminar geschickt, um dort Theologie zu studieren. Und dann habe ich die letzten 10 Jahre meiner Zeit in Großbritannien in Gemeinden um London herum und schlussendlich dann in Cambridge verbracht. Und vor 10 Jahren sind wir nach Australien gezogen, nach Melbourne, weil ich eine Stelle am Predigerseminar der Provinz Victoria, der Kirchenprovinz Victoria am Trinity College der Universität Melbourne angenommen habe. Und ich habe gedacht, das ist so ein kleines 5-Jahres-Abenteuer, was wir da machen. Das können wir doch sicherlich machen, dass wir hier zu deiner Familie ziehen, habe ich zu meiner Frau gesagt. Und wir sind jetzt, wie gesagt, 10 Jahre schon hier. Und nach 3,5 Jahren wurde ich dann zum Dompropst gewählt. Und das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die dann auch längerfristig ist.
Sagen Sie unseren Hörern und mir in ein paar simplen Worten, was ist denn der Unterschied zwischen den Katholiken, den Protestanten und den Anglikanern? Gibt es überhaupt einen?
Sicher, da gibt es Unterschiede, aber ich denke, dass die Hauptsache ist, dass wir alle an den einen Herrn Jesus Christus glauben, dass wir alle an die eine Kirche glauben, die Kirche, die vielleicht für uns unsichtbar ist, weil wir doch als Kirchen weiterhin noch so große Unterschiede haben, liturgischer und anderer Art, und dass wir eine Taufe feiern. Und die Unterschiede sind wohl eher administrativer Art. Die anglikanische Kirche ist so eine Brückenkirche zwischen den protestantischen und katholischen Kirchen. Wir haben auch Bischöfe und Erzbischöfe, aber wir haben verheiratete Pfarrer schon seit dem 16. Jahrhundert. Wie andere Kirchen der Reformation, die lutherische Kirche in Deutschland oder die evangelische Kirche in Deutschland ist eine der protestantischen Kirchen. Da gibt es zwar auch noch Bischöfe, Landesbischöfe, aber das ist dann eben nicht das historische Episkopat, das zum Beispiel in der skandinavischen lutherischen Kirche wie in der anglikanischen Kirche beibehalten worden ist, wo dann eine ganze Staatskirche gesagt hat, wir wollen eine reformierte Kirche werden, wir wollen eine Kirche der Reformation werden.
Wir sind ja beim Karfreitag stehen geblieben, ein besinnlicher und zum Nachdenken anregender Tag. Und dahinterher kommt natürlich dann Ostern. Und das ist ja nun richtig ein Freudenfest.
Auf jeden Fall. Und für uns wird es auch vollzogen dadurch, dass wir während der ganzen Fastenzeit keine Blumen in der Kirche haben, dass violette, dunkle Paramente vor unseren Altären hängen, dass wir am Sonntag dann wunderbare weiße und goldene Farben haben und die Kirche voll mit Blumen ist. Und natürlich auch voll mit Menschen ist, die mit Freude dann eben bei uns Ostern feiern wollen, um zu sagen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja.
Sie sagten, Sie wären in England gewesen und Sie sind in Deutschland gewesen, in Australien. Was halten Sie denn als Kirchenmann vom Brexit?
Ich finde es sehr schwierig zu sagen, was halte ich als Europäer vom Brexit, würde ich das eher sagen. Ich finde es sehr schwierig. Ich finde es schade, dass sich Großbritannien dazu entschlossen hat. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich denke, die Europäische Union ist sicherlich eine der größten Friedensbewegungen, die es gibt. Und die Tatsache, dass wir in Europa in den letzten 74 Jahren keinen Konflikt mehr hatten, großer Art, ist auch sicherlich dadurch gegeben worden, dass wir zusammengearbeitet haben. Der Nationalismus, der da jetzt gerade aufwächst, sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien, aber auch hier, finde ich schwierig nachzuvollziehen. Ich war immer jemand, der sich als Weltbürger, als europäischer Bürger und jetzt auch australischer Bürger verstanden hat. Ich kann es wenig nachvollziehen, warum man sich da so abschotten möchte. Auf der anderen Seite sehe ich, dass die Briten ihre eigenen Entscheidungen treffen müssen über ihr eigenes Land, auch wenn ich es selbst nicht so gerne gehabt hätte, und dass dadurch sicherlich auch neue Möglichkeiten entstehen. Und somit hoffe ich und wünsche ich den Briten, dass sie eine Einheit unter sich selbst dann auch wiedererlangen können, denn das Land ist sehr zwiespältig, und dass da wirklich dann auch ein gewisses Gefühl der Einheit wieder aufkommen kann und zu sagen, was kommt jetzt, was für Beziehungen möchten wir denn positiv haben, nicht nur die negativen Definitionen, wo wir sagen, das wollen wir auf gar keinen Fall und das wollen wir auch nicht und dieses wollen wir auch nicht haben, sondern zu sagen, was möchten wir denn konkret positiv in Europa, im Projekt Europa erwirklichen.
Das sind doch schöne Worte zum Osterfest. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen und wünsche Ihnen einen frohen Ostern.
Ich und Ihren Hörern auch. Alles Gute.
Weitere Podcasts in deutscher Sprache bei sbs.com.au/German.